Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Die ersten Produkte sind da. Vibrationsdämpfer, Cappy, Skatblatt und Quartett. Ab 2025 sind diese dann erhältlich. Folgt uns bei LinkedIn oder Instagram und hört gern die alten Folgen. Bis jetzt haben über 75.000 Menschen den Podcast gehört. Euer Tom. You cannot be serious. Mein heutiger Gast ist Sebastian Herzberg aus Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen.
Hi, herzlich willkommen. So ein neues Jahr, Tom.
Wie darf ich dich vorstellen? Also du bist unter anderem ein Turnierveranstalter, aber ich habe dich auch beim Lever Cup treffen dürfen, wo du draußen die Courts mit betreut hast. Wie würdest du dich selber vorstellen, der Tennisszene?
Absolut tennisverrückt und Tennis interessiert und bin seit Jahren Tennistrainer, selber Spieler gewesen und bin auch Oberschiedsrichter und ja, bin seit Jahrzehnten quasi auf dem Tennisplatz zu Hause, bin neben dem Tennisplatz groß geworden, gefühlt somit also auf dem Platz und das ist meine Leidenschaft und glaube, so kann man mich auch, was den Tennissport angeht, ziemlich einfach beschreiben.
Wir wollen ja heute das Thema Turniertennis für Amateure besprechen, weil es durchaus Tennisspieler gibt, insbesondere auch Tenniseltern von Kindern, die sagen, es ist alles zu teuer geworden. Das ist so die Rückmeldung, die ich von mehreren Hörern bekommen habe. Und deswegen habe ich ja unter anderem mit dir, aber auch mit vielen weiteren Turnierveranstaltern, die sich netterweise bei mir gemeldet haben, Nico Popovic, Sigrid Rino, Markus Kröger, um nur drei Beispiele zu nennen, haben mir sehr detailliert da ihre Zahlen, Daten, Fakten genannt, sodass ich mir auch ein besseres Bild machen konnte. Aber damit man dich noch besser zuordnen kann, du bist in welchem Tennisverband zu Hause? Weil das spielt, glaube ich, eine Rolle, weil es unterschiedliche Regeln in den Landesverbänden teilweise gibt. Und bei welchem Verein bist du zu Hause?
Genau. Also ich fange jetzt mal auch rückwirkend an. Also ich bin seit Jahrzehnten, also seit Anfang an im Tennisclub Schwarz-Gold in Berlin. Das ist ein alter DDR-Traditionsverein mit historischer Geschichte und Erfolgen von mit den besten DDR-Tennisspielern, die wir hervorbringen durften. In der Vergangenheit kommen wir somit aus Berlin. Landesverband ist Berlin-Brandenburg und die Turniere, die ich veranstalte mit voller Leidenschaft, die finden größtenteils in Berlin-Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern statt.
Prima. Und da machen wir am Ende auf jeden Fall auch nochmal dann Reklame in Anführungsstrichen für die Turniere. Die sollten wir auf jeden Fall erwähnen. Es sind um und bei 15 pro Jahr. Ist das korrekt?
Ja, das schwitzt so ein bisschen zwischen knapp 12, plus je nachdem, was wir machen und neuerdings so ein bisschen auch im LK-Bereich. Aber primär ist mein Steckenpferd die nationalen Ranglistenturniere und mein Highlight quasi das Jugend-ITF-Turnier in Mecklenburg.
Also bist du im Prinzip seit Jahrzehnten dabei, Oberschiedsrichter und hast Turniere veranstaltet für alle Altersklassen und für fast alle Spielstärken und deshalb auch ein sehr mehr als sympathischer und kompetenter Gesprächspartner. Nun, lass mich mal neutral formulieren, was entgegnest du jemandem, der sagt, lieber Sebastian Herzberg, das ist aber teuer. Also Eltern zahlen ihr Nenngeld bei dir, das passiert ja reihenweise. Und nehmen ihr Herz in die Hand und runzeln die Stirn und sagen, das ist aber zu teuer. Erstmal, worüber reden wir? Reden wir über 35 Euro Outdoor, 47 Euro Indoor oder 60 Euro oder 120 Euro? Wie viel Meldegeld zahlen die Leute bei dir? Und was sagst du jemandem, der der Meinung ist, das sei zu teuer?
Ja, die Frage ist natürlich, die kommt häufig auf, beziehungsweise die Reaktion kommt häufig auf. Schwankt natürlich tatsächlich, so wie du es gerade schon gesagt hast, zwischen Indoor- und Outdoor-Turnieren. Natürlich auch noch zwischen der jeweiligen Kategorie. Ist es ein Jugendturnier? Ist es ein Nachwuchsturnier? Ist es ein aktiven Turnier? Am Endeffekt gibt es ja dafür auch die Vorgaben. Es ist ein Preisgeldturnier, staffelst du natürlich deine Kategorie anhand des ausgeschütteten Preisgelds. Gehst du quasi im Jugendbereich, hast du Obergrenzen sowohl für den Innen- als auch für den Outdoor-Bereich.
Von wem kommen die Obergrenzen?
Vom DTB selber.
Okay.
Die werden festgelegt, die wurden jetzt auch wieder aktuell festgelegt und die liegen bei 30 Euro exklusiv DTB. Teilnehmerentgelt im Jugendbereich im Sommer und in der Halle liegen die bei 45 Euro. Mhm. Immer exklusive des Entgelts, was nochmal 5 Euro ausmacht. Das heißt, wir haben eine Differenz von maximal oder quasi von 15 Euro zwischen Sommer und Winter. Und genau diese Frage, damit würde ich auch einsteigen und eigentlich völlig unrelevant, ob es jetzt Jugend oder Erwachsene sind, das wird halt schwer. Natürlich haben wir immer noch so einen kleinen Vorteil, tatsächlich im Sommer, da hast du einen Verein, da hast du die Präambel und die Satzung des Vereins und einfach auch die Entwicklung, die der Verein macht und auch Zuschüsse und Gelder, die durchaus abgerechnet werden können. Am Ende stehen hinter allen Turnieren Personen, Menschen. Und der Gedanke, der Grundgedanke, dass man auch vieles über Ehrenamt steuert, ist leider und auch schwer handelbar. Und gerade die neue und die junge Generation, zu der wir uns beide vielleicht noch zählen dürfen, für unsere eigenen Kinder, zeigt uns eine neue Situation. Wir sind gerne bereit, uns auch sozial zu engagieren, aber wir wollen selber steuern, wann und wie lange. Das ist neu. In der Vergangenheit, ich habe angefangen, um 2000 rum Turniere zu machen, da war das völlig normal, alles im Ehrenamt zu machen. Aber heute bist du Veranstalter als Oberschiedsrichter, bist du ja mehr. Du bist verantwortlich, du bist nicht nur verantwortlich für die Durchführung, sondern auch fürs Regelwerk, für die Unterstützung und eigentlich auch für das offene Ohr für die Spieler. Und wenn mich dann jemand fragt, um da wieder zurückzukommen zu der Frage, das ist aber teuer geworden, dann kann ich nur sagen, das ist alles relativ. Ja, wenn ich sehe, was die allgemeinen Kosten sind, wir sprechen aktuell von der Inflation in Deutschland, wir spüren sicherlich alle im normalen Bereich, im Energiekostenbereich, wir spüren es im Personalbereich, wir spüren es beim Einkaufen tagtäglich und diese Kosten verbürgen sich ja auch bei allen anderen. Und niemand kann mehr, sei er erst Privatier, seinen ganzen Tag auf der Anlage verbringen, Verantwortung übernehmen, dafür gerade stehen und dann quasi Regeln ausgesetzt sein, beziehungsweise einfach auch das umsonst zu machen. Und am Ende des Tages will der Anlagenbetreiber, wenn es eine kommerzielle Anlage ist, der Verein, der sowieso im Disput steht, zwischen Mitgliedern, die vielleicht gar keine Turniere auf der Anlage wollen, am Ende auch ein bisschen was für die eigene Jugend machen möchte, Förderung der Jugendlichen, der Talente, auch der Freizeitspieler, weil für die finde ich es wichtig, nicht jeder ist tennisverrückt wie wir und reist die ganze Zeit durch die Republik, sondern möchte auch mal ein Heimturnier spielen, möchte sich mal da, wo er jeden Tag ist, wohlfühlen. Und deswegen ist es auch ein schwieriges Thema, ob die Vereine mitmachen. Und wenn natürlich dann noch Kosten im Raum stehen, die sie von den Mitgliedern rechtfertigen müssen, plus ein finanzielles Risiko, wird es schwer. Und am Ende ist es ganz einfach zu rechnen. Wir können den Manpower-Aufwand nehmen, wir können die allgemeinen Kosten für Bälle, für Verpflegung, für Schiedsrichtersätze, die im Übrigen, und da muss ich mich natürlich so ein bisschen zwiegespalten betrachten, natürlich aus meiner Sicht viel zu günstig sind im Tagessatz.
Die Zahlen lügen nicht. Sag bitte gerne, was ein Oberschiedsrichter am Tag kostet. Und ergänzende Info von meiner Seite. Bei einigen Turnieren gibt es die Auflage, dass ein Oberschiedsrichter auf jeder Anlage anwesend sein muss. Und wenn man dann ein Turnier auf mehreren Anlagen veranstaltet, treibt das in Anführungsstrichen ja auch die Kosten nach oben, die wieder umgelegt werden müssen aufs Nenngeld. Das nochmal ganz einfach. Was kriegt ein Oberschiedsrichter am Tag?
Der Tagessatz aktuell 130 Euro für einen DTB-B-Oberschiedsrichter. A ist, glaube ich, sogar 80 Euro am Tag. Dazu kommt eine Verpflegungspauschale und ab einer gewissen Stundenzahl oder Stundenzeit, die man aktiv ist, wird entweder nochmal halb oder sogar quasi der ganze Tagessatz erhöht, wenn man über einen gewissen Grad der Stunden hinauskommt, was bei einem Turnier nicht unüblich ist. Es ist also nicht nach 6 oder nach 7 Stunden erledigt. Und in dem Bereich muss man grundsätzlich kalkulieren. Dazu kommen meistens noch Fahrtkosten, wenn man die geltend macht. Das sind so normale Sätze, mit denen man immer kalkulieren muss. Und die sind brutto. Ja, je nachdem, was man für ein Beschäftigungsverhältnis hat oder in welchem Phase man ist, hat man natürlich auch einen Steuerfreibetrag. Aber im Großen und Ganzen, wenn man den übersteigt, ist es quasi auch zu versteuern.
Also rein kalkulatorisch kann man von 10 Stunden am Tag ausgehen, eher 12 Stunden am Tag.
Kannst du grundsätzlich immer ausgehen.
Gut.
Mit einer relativ geringen Anzahl an Pausen, das darf man auch nicht vergessen, was also für viele sehr, sehr unüblich ist, 12 Stunden am Stück durchzuarbeiten und wie gesagt immer unter der Betrachtung, dass man auch Verantwortung trägt, Entscheidungen treffen muss Und die sind eben menschlich, das sind Tatsachenentscheidungen ganz häufig, beziehungsweise Situationen, zu denen man hinzugerufen wird. Und das alles unter dem Aspekt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Natürlich, auch selber als Veranstalter, kann ich das nicht sagen, solange die Kosten noch so sind, ist es teilweise auch noch finanzierbar. Das kann ich gerade auch aktuell in Bezug aufs ITF-Turnier sagen, wo du den Supervisor und den Schiedsrichter über Tage beschäftigst. Das sind alles Kosten, die man dazu addieren muss. Und das macht eine Menge aus. Und dann zusätzlich darf man nicht vergessen, dass alle anderen Nebenkosten ja auch noch sind. Sicherlich gibt es Sponsoren, Partner, die auch mal Preise und Giveaways zur Verfügung stellen. Am Ende des Tages hat man Basiskosten. Die Anlagenbetreiber wollen Geld haben, mittlerweile auch die Vereine, weil sie Wasserkosten haben, weil sie Stromkosten haben, Reinigungskosten haben, Platzwarte bezahlen müssen, weil nicht jeder Tennisspieler auch die Anlage so hinterlässt, wie man sich das wünscht, je nach Situation, wie das Spiel ausgegangen ist. Und das sind alles Kosten, die hervorgerufen werden. Und wenn ich ein Beispiel nennen darf, wir haben ein wunderbares Turnier, wo ich hier auch seit ein Jahr schon als Turnierdirektor Oberstädter tätig bin, das ist in Neuenhagen.
Das wo liegt das?
Aktiv. In Neuenhagen liegt so ein bisschen östlich von Berlin, okay. Wunderbare Kleinstadt direkt vor Berlin. Turnverein, 30 Jahre alt geworden. Das Turnier dieses Jahr zum 20. Mal. Ein großes A4 Damen- und Herren-Turnier, viel Preisgeld. Dazu kommen noch die Senioren, aber am Ende ist das ein Turnier mit Herzblut. Da machen zahlreiche Mitglieder mit. Wir haben den ganzen Tag Platzwarte da, die die Plätze nach den Spielen abziehen, herrichten, nachbereiten. Man kümmert sich um die Anlage, man ist im Empfangbereich, also man macht und tut. Und gerade für das Finalwochenende wird die Terrasse bestuhlt, Plätze werden noch mit quasi Bestuhlungstribünen dargestellt. Es wird moderiert, also die ganze Stadt, das ganze Dorf, sage ich mal, ist da. Und das ist eine Sache, das ist nur mit Herzblut möglich. Aber es kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und der Verein schafft das eben durch Unterstützer, durch viel Engagement. Und das ist halt ein ganz großes Problem. Und am Ende des Tages ist eben die Frage zu stellen, was ist teuer? Teuer ist relativ. Wenn ich mein Auto tanke, dann muss ich damit leben. Ja, wenn ich essen gehe, etc. Aber es gehört mit dazu, dass wir quasi eine Dienstleistung auch so bezahlen, wie es sich gehört. Und wenn wir zu Hause einen Handwerker brauchen, weil was kaputt ist, dann haben wir auch mittlerweile Kosten auf der Uhr, die quasi zu tragen sind. Ob sie Anfahrtskosten sind, ob sie die Meisterstunden sind, etc. Und das alles muss man da genauso mit reinsehen. Und natürlich ist es manchmal hart, wenn man sagt, mein Kind hat jetzt aber innerhalb von 45 Minuten verloren und hat nur ein Spiel. Ja, das ist brutal tatsächlich. Das ist auch dann die menschliche Seite, die wir da haben. Am Ende des Tages müssen davon sämtliche Kosten getragen werden und nicht immer gelingt es einem, so viele Sponsoren zu generieren. Und ich denke, die Namen, die du genannt hast, auch von Veranstaltern, kennen die Situation. Ja. Und jeder Sponsor, der im Tennis aktiv ist, bis zu einer gewissen Größenordnung des Turniers, macht das einfach aus Herzblut und nicht, weil er am nächsten Tag mehr Kunden, mehr Zulauf, mehr Bestellung generiert.
Wir haben natürlich ehrenamtliche Turnierveranstalter, wir haben auch kommerzielle Turnierveranstalter. Und das ist ja aus meiner Perspektive vollkommen in Ordnung. Und ich habe ja auch dann wirklich intensiv meine Excel-Maschine hier als kleiner Hamburger Kaufmann mal angeschmissen und genau mal durchkalkuliert, weil ich jetzt jüngst nach Jahren mal wieder ein Turnier gespielt habe. Und in der ersten Runde stand ich 2,5 Stunden auf dem Platz in der Halle. Und wenn man dann kalkulatorisch, und ich glaube, ich habe 50 Euro Nenngeld gezahlt, wenn man dann eben mal rechnet, wenn ich 2,5 Stunden einen Hallenplatz buche, ohne gestört zu werden, das ist ja auch Luxus, ja, da kommt ja keiner und sagt, jetzt geh mal bitte vom Platz, sondern wir hätten auch rein theoretisch 3 Stunden spielen dürfen, dann bin ich ja schon bei den 50 Euro. So, und dann kommt, das nochmal ganz deutlich zu sagen, kommen 3 neue Bälle hinzu, was Bälle kosten, weiß auch jeder. Selbst wenn man die günstig im Einkauf bekommt, also wirklich niedrig kalkuliert, im großen Balleimer und nicht in der teuren Vierer-Dunlop-Dose, dann bin ich auch da bei Minimum 6 Euro, eher 10 Euro für die Bälle. Dann die Energiekosten für die Halle, die ja kalt ist im Winter. Die Mühe habe ich mir offen gestanden nicht gemacht. Aber das weiß jeder, dass es Geld kostet. Schön, dass du auch eben das Beispiel erwähnt hast, ich gehe danach duschen. Das kostet Geld. Ja, das ist kein Regenwasser. Und dann auch nochmal eben die Personalkosten. Schiedsrichter, man könnte das betriebswirtschaftliche alles umlegen, wenn man wollte, auf die Teilnehmer. Aber auch die Mühe habe ich mir nicht gemacht und mit einem dicken Daumen gesagt, das sind 5 € pro Teilnehmer. So, das können 4 € sein, Sebastian, das können auch 9 € sein. Wir beide wissen, ne, je nachdem, wie viele Fragen es im Vornherein gibt. Und dann möchte ich auch noch mal eine Sache erwähnen, die ich mir so vor Augen geführt habe und die ich auch so miterlebt habe. Die Menschen sind, egal in welcher Altersklasse, so habe ich das erlebt, das ist meine subjektive Wahrnehmung, schon recht angespannt. Und es gibt auch durchaus konfliktbehaftete Situationen, insbesondere auch für die Oberschiedsrichter. Das heißt, das ist ja nicht vergnügungssteuerpflichtig, auf den Platz zu gehen, insbesondere in der Halle, um dort einen Streit zu schlichten. In der Regel ja, der Ball ist aus und der andere sagt, nein, der Ball ist gut. Das ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen so die Frage, die sich die Teilnehmer dort stellen. Und dann kommt da eine um die Ecke und darf diesen Streit schlichten. Also da sage ich ganz ehrlich, da gibt es schönere Tätigkeiten, wenn man da als Oberschiedsrichter irgendwo hingerufen wird. Und was ich dann teilweise auch erlebe von Teilnehmern, und das ist dann auch vereinzelt Rückmeldung gewesen, das ist schon interessant, auch gerade wenn es zu Spielverzögerungen gibt, die Nerven liegen blank, muss man wirklich sagen. Die Leute sind nicht bereit zu warten und haben dann auch gar kein Verständnis dafür. Du hast eben das Beispiel genannt, 45 Minuten gehst du vom Platz, hast 50 € Nenngeld gezahlt, dann hast du in Anführungsstrichen Minus gemacht. Derjenige, der 2,5 Stunden spielt, so wie ich, wenn das dann auf 2 Plätzen nebeneinander und dann auch noch mehrfach am Tag passiert, dann wissen wir beide, dann kann es zu Verzögerungen kommen. Und da wundere ich mich dann manchmal auch über den einen oder anderen Teilnehmer, wie vehement der sich dann beschwert. Also, dass man nachfragt, ist ja vollkommen legitim. Wann spiele ich denn? Auch dieser Ton dann teilweise, den ich jetzt hier und da erlebt habe, der hat mich schon sehr irritiert. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Du hast eben ja auch schon einen Wunsch geäußert in Richtung Teilnehmer. Ich glaube, dass man den Platz so gut hinterlässt, auch wenn man verliert, da habe ich so rausgehört. Was hast du noch ganz konkret für Wünsche und vielleicht sogar Forderungen an die Teilnehmer?
Ich glaube, da greife ich erstmal an ein ganz anderes Thema rein, was natürlich dir auch sehr am Herzen liegt, das Thema Fairplay. Also eigentlich geht mit dem Fairplay-Thema vieles einher und es geht schon damit los, du hast es gerade so wunderbar gesagt, mit der Wartezeit und mit dem Nachfragen. Am Ende kann ich jeden Teilnehmer verstehen. Es gibt eine Regelung, die besagt, 5 Minuten einspielen. Natürlich kommt die von der ITF. Natürlich wissen wir, wie die 5 Minuten bei einem Profiturnier laufen. Da hast du 6 Bälle Minimum auf dem Platz, du hast Ballkinder auf dem Platz. Da schaffst du natürlich in 5 Minuten deutlich mehr. Lass es, und das ist einfach ein Fingerspitzengefühl durchaus, obwohl ich da sehr, sehr stringent bin und das möglichst häufig versuche einzuhalten, dass man tatsächlich diese Einspielzeit schon mal in den Griff kriegt. Es gibt Spieler, die spielen hier schon 20, 25 Minuten ein, versuchen dann nochmal auf Toilette zu gehen, einfach alles rauszuholen an Zeit, was nur geht. Und da beginnt schon Fair Play, weil am Ende des Tages verzögern sie die Spielzeit für alle anderen, die sie vorher eingefordert haben. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Zusätzlich die Pünktlichkeit. Die Verlegenheit oder andersrum, was ich an Ausreden in den letzten 25 Jahren gehört habe, ist wirklich humorvoll, bis hin dazu, was man so mitgeteilt bekommt in Anmelde-E-Mails, in Anrufen, in WhatsApp, SMS, Wahnsinn. Und am Ende ist das, da geht's schon mal los. Es ist eben auch kein Wunschkonzert. Wir versuchen natürlich als Veranstalter so viel wie möglich zu realisieren. Aber in der Primetime 10 Uhr, verfügen die wenigsten Tennishallen und Tennisanlagen über 30, 40 Tennisplätze, damit alle um 18 Uhr spielen können. Und natürlich können wir vieles auch verstehen, dass man arbeitet, dass man zur Schule geht. Aber wie soll es am Ende des Tages aufgehen? Und da wünsche ich mir tatsächlich ab und zu so ein bisschen mehr Menschenverstand, um zu sagen, wie soll das funktionieren? Ich kann mich ja genauso mal auf die andere Seite schlagen und sagen, das kann ja gar nicht funktionieren. Und jeder hat einen Wunsch, jeder hat irgendwie ein Bedürfnis. Ja, das ist mittlerweile auch modern, gar keine Frage. Ich sag mal, Fair Play, Toleranz auf dem Platz und vielleicht tatsächlich auch absolut mehr Fairness, weil das ist ein Thema, womit wir immer konfrontiert werden, ist ein Teil. Das andere Thema ist, ich sag mal, wie soll ich es beschreiben, Spielstandsdiskussionen, also völlig skurrile Dinge, wo du häufig hingerufen wirst, wo du Entscheidungen treffen musst, bis hin dazu, dass es auch Angriffe gibt mit Beleidigungen und sonst was. Das sind alles Themen, die du auch behandeln musst, wie du so schön gesagt hast, da musst du Verantwortung für tragen. Und dann gibt's Jobs, wo du einfach vielleicht weniger Herzblut hast, aber wenn du nur aufs Monetäre schaust, bekommst du eben viel mehr Geld dafür und musst dich vielleicht nicht mal so sehr anpöbeln lassen, beziehungsweise auch mal konfrontiert sehen mit Entscheidungen, weil wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann steht sie im Raum und dann gibt es meistens eine Seite, die ist damit zufrieden, die andere Seite nicht. Ich kann dazu nur ein Beispiel nennen. Ein paar Jahre her war der Matchball in unserem ersten ITF-Jugendfinale und ja, wie soll ich sagen, der Studiosrichter hat den Ball ausgegeben, er hat den Ball gut gegeben, der Ball war im Endeffekt wohl aus. Der Gegner hat aber mit 230 km/h aufgeschlagen, das war auf Teppich. Und der Verlierer in dem Moment, der den Ball nicht bekommen hat, hat sich aufgeregt. Und dann habe ich in der Siegerehrung nachher nochmal, nachdem die Gemüter so ein bisschen beruhigt waren, gesagt, wissen Sie, zu den Eltern auch, alle müssen hier runterfahren. Ich habe alle große Turniere. Da sitzen Studiosrichter, da gibt es teilweise Linienrichter, da gibt es Kameras, da gibt es alles Mögliche. Und selbst die treffen Fehlentscheidungen. Und sie verlangen von jemandem, der auf dem Stuhl sitzt, bei einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf Teppich, dass der zu 100% etwas sieht, sage ich, das ist nicht machbar. Entscheidend ist, dass derjenige zu einer Tatsache eine Entscheidung gestanden hat. Und das ist entscheidend. Wir müssen auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und damit auch umgehen zu können. Und da erwarte ich einfach auch, oder wünsche mir besser gesagt, genauso toleriert und dass jeder auch von uns nur ein Mensch ist und dass niemand etwas Böses möchte, sondern dass wir das alles für den Tennissport machen und dass es eben auch mit Herzblut erwidert wird, dass man auch alles respektvoll behandelt. Also wie gesagt, Schläge auf den Platz werfen und damit den Platz beschädigen, ist alles nicht wünschenswert, weil am Ende des Tages geht es auch um Respekt der Anlage gegenüber denen, die die Anlage hegen und pflegen. Und auch das kostet alles Geld. Und ja, das würde ich mir wünschen. Und viel weniger Diskussionen darüber, sondern eher mal, wie du es gemacht hast, sich damit auseinandersetzen. Was kostet das? Was mache ich selber in meinem Leben? Was mache ich selber in meinem Job? Wofür möchte ich bezahlt werden? Und was ist es mir wert? Und wenn man das alles zusammenpackt und sagt, ja, da ist was dran, dann glaube ich, kommen wir ein großes Stück weiter. Hm. Alle gemeinsam. Hm.
Wir haben im Vorgespräch ganz kurz eine Zahl ausgetauscht. Ich fasse das ganz knapp zusammen. Ein Kassierer an der Supermarktkasse verdient teilweise 25 Euro brutto. Das ist auch mal nochmal für den Dreisatz, für den lieben Hörer, dann vielleicht eine elementare Rechengröße. Ich will jetzt nicht anfangen, hier vom Mindestlohn zu sprechen von 13 Euro, der bei 13 Euro die Stunde fast liegt jetzt seit 01.01.2025. Aber letztendlich sind das ja Zahlen, Daten, Fakten. Also eine Dose Tennisbälle, da kennt jeder seinen Preis. Eine Hallenstunde ist eine Größe, die relevant ist. Die Tagessätze für das Personal, die du eben erwähnt hast, die ja gemessen an anderen Jobs dann relativ niedrig sind, muss man so sagen. Plus eben diese dauerhafte Konfliktsituation, also diese, ich verstehe das ja, Menschen sind angespannt vor dem Match, nach dem Match, während des Matches insbesondere. Ne? Das sind ja auch menschliche Wesenszüge, die wir alle in uns haben. Und ja, da kann man eben nur deinen Appell da wirklich sich vor Augen führen. Ich habe mir notiert, die Einspielzeit einhalten, weil es gibt andere Teilnehmer, die auch spielen wollen. Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit und Fair Play in jeder Spielsituation vor, während und nach dem Match. Heißt für mich auch, also was ich oft erlebe, ist, wenn mal einer zu spät kommt, das ist eine Sache, die mich total bei Punktspielen aufregt. Und habe ich auch gerade ein Beispiel erlebt in einem anderen Kontext bei einer Mannschaft, nicht bei mir, wo eine Mannschaft, da kam einer 5 Minuten zu spät zum Doppeln, ein Ersatzspieler, und die bestanden drauf, dass sie gewonnen haben. Ja, wo ich sage, okay, das waren Leute, die waren alle über 40 Jahre alt, Sebastian.
Ja.
Ja. Und die kennen sich alle seit über 30 Jahren. Und dann habe ich mit beiden Seiten mal mich unterhalten. Und dann habe ich gedacht so, ey, den einen habe ich gesagt, warum habt ihr denn nicht gespielt? Warum habt ihr nicht 5 Minuten gewartet? Ja, und dann durch die Blume, wir sind denen schon entgegengekommen und die haben früher uns auch mal einen Schneeball ins Gesicht geworfen. Also wie auf dem Schulhof. Einfach beide, dass beide Seiten mal runterfahren irgendwie und dann sagen, wir wollen, also die eine Seite sagt, wir wollen sportlich gewinnen und nicht am grünen Tisch. Nee, es ist eskaliert irgendwie. Und beide Seiten fühlen sich 100% bis heute im Recht und niemand schafft das Problem richtig aus der Welt. Also es schwebt rum, alle reden schlecht übereinander hinterm Rücken. Das ist jetzt so ein Beispiel aus dem Hamburger Tennisverband. Und ich frage mich irgendwie, das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein. Also wir halten fest, liebe Turnierteilnehmer und liebe Eltern, Turniere zu spielen kostet Geld. Und ich habe mir die Kalkulationen von mehreren Turnieren offenlegen lassen und ich verschone dich jetzt, damit mir da noch detailliertere Zahlen zu nennen. Da ist wirklich kaum Luft nach unten, das Nenngeld zu senken. Es ist leider so. Das ist meine Quintessenz, das ist meine Zusammenfassung, nachdem ich habe das Thema nicht studiert. Und am Ende des Tages kann man dann wirklich nur sagen, man muss vielleicht selektiv Turniere in der Region spielen. Und ein weiterer Trend, ich setze noch einen oben drauf, ich habe mitbekommen, dass es einige Turnierveranstalter in Norddeutschland gibt, die ihr Turnier nicht mehr veranstalten wollen, weil es irgendwelche Auflagen vom DTB gibt, da gibt es irgendeinen Konflikt mit dem Tennisverband oder mit dem DTB, mit Teilnehmern. Das heißt, die mussten irgendwelche Bußgelder zahlen. Möchte ich nicht uns irgendwelche Leute zitieren, die nicht zitiert werden möchten, aber du kennst solche Fälle vielleicht auch. Kannst du mir da einen Hinweis geben? Ich habe auch ein paar Hinweise gegeben, warum gibt es denn so viele DTB-Auflagen? Warum muss denn immer ein Oberschiedsrichter anwesend sein? Warum muss denn der Turnierveranstalter 14 Stunden am Tag anwesend sein? Gibt es da von deiner Seite aus Wünsche oder Forderungen an die Landesverbände oder den DTB?
Jetzt mehrere Punkte in einem.
Ja.
Einmal, also jetzt komme ich aus Berlin-Brandenburg und vielen lieben Dank und kann nur sprechen für liebe Landesverbände. Die sind freundlicherweise nicht so rigoros wie andere Landesverbände. Wir verfügen nicht über einen Bußgeldkatalog und an dieser Stelle hoffe ich, dass es auch so bleibt. Es gibt Landesverbände, die tatsächlich richtige Bußgeldkataloge haben für die Durchführung von Turnieren. Angefangen damit, welche Bälle gespielt werden müssen, etc. Was übrigens dazu führt, wie du selber sagst, nicht nur, dass die nicht mehr stattfinden wollen und nicht mehr ausrichten wollen, sondern es finden schon viele gar nicht mehr statt. Schlussendlich auch, was jetzt gerade die Wintermonate angeht, gibt es einfach genügend Anlagen, die sich sagen, in Berlin, sage ich mal, roundabout die 34 Euro die Winterstunde, wo sich jeder Hallenbetreiber auch sagt, wozu soll ich die Halle vielleicht noch vergünstigt rausgeben für ein Tennisturnier, die auch alle duschen, noch in die Sauna gehen, vielleicht wenig verzehren und am Ende könnte ich ja 34 Euro einnehmen, weil die Leute wollen Tennis spielen und gerade in den Großstädten gibt es einfach einen Tennisboom und da will jeder Tennis spielen, da geht es nicht um die Turniere. Das heißt, am Ende des Tages muss man da definitiv ran und muss sagen, okay, ich bin voll dabei, dass es einen Oberschiedsrichter gibt, dass auch jemand davon Ahnung hat, damit nicht irgendwas damit betrieben wird, damit auch in puncto Auslosung nicht irgendwelche Sachen vollzogen werden. Am Ende des Tages, guter Vorschlag von dir zu sagen, man muss es selektieren, man muss quasi in die Obhut reingehen, weil am Ende des Tages muss man einen Umkehrschluss machen. Die Landesverbände und der jeweilige und der DTB verdienen ja an jedem Turnier Geld. Das heißt, bei den 50 Euro, die du vorhin gesagt hast als Beispiel, sind ja entweder 3, 5 oder 8 Euro EDB-Entgelt drin. Ist auch bei jedem Landesverband anders. Gibt es nochmal eine Turniergebühr, die der Landesverband bekommt, nochmal eine Gebühr pro Teilnehmer. Das heißt, am Ende verdienen quasi zwei Institutionen noch mit dran, die im Endeffekt, muss man mal vielleicht ein bisschen spitz und ein bisschen provokativ sagen, die eigentlich damit nicht viel zu tun haben. Ja, sie führen das Turnier, sie sorgen auch dafür, dass die Turniere angelegt werden, aber am Ende des Tages profitieren sie ja davon. Und jetzt neuerdings ja noch die Jahresgebühr für Turnierspieler, die noch hinzugekommen ist ab 1.1., führt dazu, wenn am Ende des Tages immer weniger Turniere stattfinden, sinken ja auch die Einnahmen für den DTB und die Landesverbände. Da sollte man sich auf jeden Fall an einen Tisch setzen und sagen, mit mehreren Veranstaltern aus mehreren Bundesländern, was können wir machen, damit diese Turnierlandschaft, und da greife ich auch in das Leitbild des DTBs rein, einfach zu sagen, mit der wunderbaren Mission, zusammengestalten wir das Spielfeld, um eine starke Gemeinschaft zu verbinden, zu fördern und zum Erfolg zu führen, sollten nicht nur Worte sein, sondern sollten tatsächlich auch eine Mission sein, die auch für die Turnierlandschaft gilt. Weil ohne Turniere haben wir irgendwann keine Ranglisten mehr, oder haben nur noch einen wirklich sehr, sehr selektiven Bereich und wir können nicht immer nur über die Großpreisgeldturniere gehen, die sicherlich eine gewisse Attraktivität haben, sondern wir müssen auch im kleinen Bereich, im Freizeitspielerbereich aktiv sein und deswegen glaube ich, muss es da einen Austausch, eine Kommunikation geben und vor allen Dingen auch mal eine Offenlegung. Klar, ich sag mal, ein Landesverband, der monetär gut aufgestellt ist, kann eigene Turniere ausrichten, hat die Möglichkeit, die Verbandshalle zu nutzen, etc. Aber am Ende des Tages steht immer Manpower dahinter und die führt dazu, dass eben viele Turniere, auch wenn sie kommerziell stattfinden, doch eher zum Ehrenamt führen. Und du hast es ja so wunderbar gesagt, auch mit dem Geld verdienen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und den sollte man nicht vergessen. Es ist auch nicht so, dass man ja alles nur noch mit Herzblut machen kann, wenn man am Ende des Tages gar nichts dafür bekommt, sondern eher noch Geld mitbringt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz.
Okay, aber das ist doch mal ganz konkret ein Kosteneinsparungspotenzial. Mein Gott, da muss der DTB sich dann eben rechtfertigen. Ich bin nicht der DTB. Da müssen die, in Anführungsstrichen, dann, die dafür verantwortlich sind, fertigen, warum 3, warum 5, warum 8 Euro und warum nicht beispielsweise pauschal 2 Euro. I don't know. Aber no, das ist doch ein Punkt, wo man mal anknüpfen muss. Ich würde gerne noch ergänzen, Tennisbälle. Die Qualität ist schlechter geworden, meine Meinung. Und die sind teurer geworden, unverschämt teuer. Ich habe verstanden, dass es je nach Kategorie teilweise Unterstützer gibt. Vom Landesverband gibt es einen Zuschuss oder einen Karton Bälle mal. Aber in der Regel muss man diese Bälle für teures Geld kaufen. Und in der Regel sind die ja auch vorgeschrieben, die Ballmarken. Das heißt, da gibt es ein Monopol. Und dann hat man nicht so wirklich die Möglichkeit, auszuweichen auf einen anderen Ball. Will ich nicht unbedingt einzelne Ballmarken hier an den Pranger stellen, aber ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist. Was sagst du zu diesem Thema? Haltbarkeit der Bälle, Preise der Bälle?
Ganz, ganz klar. Also die Entwicklung ist ja wie in so vielen Bereichen in den letzten Jahren, also nicht nur bei Internet, sondern auch bei technischen Geräten, merkt man es ja mittlerweile auch. Es ist einfach nicht mehr mit der Qualität produziert. Es ist aber, der Preis steigt. Es sind entweder die Transportkosten, die vorgeschoben werden, weil wir natürlich ein allgemeines Problem, da wir ja alles outgesourced haben, wir produzieren ja so gut wie nicht mehr selber in Deutschland. Das heißt, alles, was irgendwie kommt, wird eingeflogen oder wird quasi verschifft, hierher transportiert. Das heißt, die Qualität lässt definitiv nach, ob es der Filz ist, ob es die Gummierung ist. Am Ende ist der Preis trotzdem gestiegen, egal welche Ballmarke, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist fast unerheblich. Klar, es gibt die Befürworter für den einen, für den anderen Ball. Am Ende des Tages kann ich jetzt wieder nur für unseren oder für die beiden Verbände sprechen, wo ich aktiv bin. Wir haben zum Glück nicht diese extremen Auflagen. Man kennt es auch in anderen Landesverbänden und das kennen wir aber alle auch. Brauchen wir auch nicht rumeiern sozusagen. Wir kennen es alle von den Verbandsspielen. Es gibt eben diese attraktiven Verträge zwischen den Landesverbänden und den Ballherstellern und davon lebt natürlich auch der jeweilige Verband. Völlig legitim. Die brauchen auch ihre Gelder. Aber am Ende des Tages trägt man ja diesen Kampf, so sage ich es mal, auf den Rücken aller aus, wenn man es für die Turniere, die man braucht, auch nochmal steuert. Ich glaube, was ein guter Ansatz wäre, den gibt's ja auch vom DTB, will ich mich nicht zu weit rausnehmen, weil ich nicht mehr genau im Detail bin, aber die German Masters Serie, die es ja in irgendeiner Phase gibt, die bildet ja sowas ab wie eine große Gesamtserie, wo man einsteigen kann, Partner werden kann. Am Ende funktioniert die aus meiner Sicht einfach zu wenig, weil wieder zu viel Forderungen und die Gegenleistungen nicht da sind. Wenn man das aber aufgreifen würde und sagen würde, es gibt einen zentral großen Sponsor, den man sicherlich finden wird für eine große Serie, für eine Vielzahl von Turnieren, dessen Bekanntheit zu steigern und dann einfach Turnierveranstalter selektiert und sagt, wir haben pro Landesverband oder je nach Größe und wir unterstützen euch und ihr bekommt wirklich auch monetäre Unterstützung und Equipment dazu, dann glaube ich, kann man dieses ganze Thema aufgreifen und dann wird es auch transparent und könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Sponsor das auch attraktiv findet. Ja, mhm. Aber dazu müssen natürlich Gesamtkonzepte verfasst werden, um das mal aufzugreifen und vielleicht sind die Ballmarken daran ja auch interessiert, ja, unabhängig davon, dass sie auch Bälle verkaufen wollen.
Ja, also das ist ein Thema, das merke ich, ist bei mir omnipräsent, unabhängig von Tennisturnieren, also bei mir in der Mannschaft auch. Eigentlich nach jeder Stunde regen wir uns darüber auf, wie schlecht die Bälle sind und wie schnell die durch sind auch, obwohl wir da mit unseren dünnen Ärmchen auf den Ball raufhauen. Aber ja, und dann kommen immer die gleichen Argumente, die Seiten sind eckiger geworden, das Material hat sich auch verändert beim Schläger, aber und der Abrieb, gerade auf bestimmten Bodenbelägen, ist dann auch relativ stark. Also das kann man ja nicht alles komplett von der Hand weisen. Früher haben die Leute auch auf die Murmel hart draufgehauen. Die Bälle haben länger gehalten, deutlich länger. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, auch bei den Herren. Ja, aber das ist auch ein Thema, das werden wir jetzt nicht abschließend beurteilen können. Das werde ich aber auf jeden Fall weiter beobachten, weil ich auch schon da intensiver mich mit dem Thema mal befasst habe. Und ja, ich habe auch gelernt, bei einigen Landesverbänden ist der Vertrag mit der Ballmarke die größte Einnahmequelle. Und ja, die müssen auch wiederum ihre Mitarbeiter refinanzieren. Und ja, im Rahmen meiner VWL-Vorlesung habe ich mal gelernt, es gibt ein magisches Viereck. Ich glaube, da gibt es eben kein richtig oder falsch oder ja, keine Patentlösung. Und in unserem konkreten Beispiel ist es so, dass jemand, der ein Turnier meldet, wenig Anmeldegebühr zahlen möchte, möchte 0,0 warten, möchte sofort spielen, möchte sich aber unendlich lange einspielen. Also das sind so die persönlichen Interessen. Auf der anderen Seite hat man nur begrenzte Kapazitäten, ein Turnierveranstalter, der nicht Minus machen möchte. Ich muss das hier nochmal unterstreichen. Wir reden hier nicht über Leute, die sich die Taschen voll machen und horrende Gewinne absahnen, sondern teilweise, die echt draufzahlen. Unabhängig von dir jetzt, Sebastian, aber habe ich auch mehr Beispiele aufzeigen lassen. Und dann hast du Landesverbände und DTB, die sagen, wir wollen aber auch ein paar Euro haben. Am Ende, alle wollen entweder kein Geld ausgeben, und die anderen wollen Geld einnehmen. Und es gibt da kein richtig oder falsch. Aber wenn man das einfach mal durchkalkuliert anhand der bestehenden Größen, dann landet man leider nicht bei 20 Euro oder 25 Euro Nenngeld. Das ist einfach utopisch, auch im Sommer. Das ist nicht drin. Es sei denn, man hat einen Megasponsor, der, das wäre ja auch mal überlegenswert, dass ein schlauer Sponsor sagt, ich subventioniere jeden Teilnehmer mit 10 Euro. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja mal eine Idee. Oder 20 Euro. Ich weiß es nicht. Aber wenn das eben das Thema so omnipräsent ist, das wird sich ja auch nicht durch unser Gespräch hier von heute auf morgen lösen. Man kann ja eigentlich nur beide Seiten versuchen zu sensibilisieren und in den Dialog zu treten. Und dann entsprechend da Verständnis füreinander zu haben und dann vielleicht ein Turnier weniger melden, vielleicht dann, keine Ahnung, wirklich immer pünktlich erscheinen, wenn wir das erreicht haben. Wir wollen ja Tennis besser machen und nicht rummeckern. Ja. Vielleicht ist das ja schon dann Ergebnis unseres Gesprächs.
Ich sehe es als großes Miteinander. Ich glaube, dieses Miteinander sollte tatsächlich in den Vordergrund rücken und es wird sicherlich diejenigen geben, die auch viele Turniere spielen, weil sie die Rangliste verfolgen, weil sie sich weiterentwickeln wollen, weil sie Punkte sammeln wollen, aber auch, da sind wir natürlich auch im Umkehrschluss. Viele spielen ja viele Turniere, weil sie eben in die Rangliste wollen, weil sie eben eine bestimmte Anzahl von Siegen brauchen, damit sie dann in die Rangliste kommen. Wenn sie die Siege erfüllt haben, dann wollen sie die Rangliste halten, wollen sie verbessern, wollen ihre LK verbessern. Was alles legitim ist, was alles offensichtlich ist, aber es muss quasi miteinander funktionieren und darf auch nicht auf dem Rücken ausgetragen werden von denen, die sich vielleicht tatsächlich auch die Turniergelder irgendwann nicht mehr leisten können, ja, und dann eben das eine oder andere Talent vielleicht im Verborgenen bleibt, weil es einfach nicht die Möglichkeiten hat. Und dazu kommen ja noch nicht mal die Reisekosten. Bis jetzt haben wir nur über die reinen Nenngelder gesprochen, die quasi mehr oder weniger in der Region stattfinden, wo ich hinfahren kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ich kenne auch viele Veranstalter, die das wirklich alles gern machen. Ich behaupte von mir, dass ich es mit wahnsinnig viel Herzblut mache, habe auch für jeden ein offenes Ohr und bin auch da und bin auch präsent und mag das auch. Und diese Leidenschaft macht oder zeichnet mich sicherlich auch aus. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, zielführend und vielleicht schaffen wir es tatsächlich, dass wir in den Dialog kommen, dass wir miteinander sprechen können mit allen Beteiligten, weil am Ende des Tages haben wir doch alle nur ein Ziel. Wir wollen, wie du schon sagst, auf den kleinen gelben Ball eindröschen und wollen Tennis spielen und wollen das attraktiv machen und wollen es auch für neue Generationen, weitere Generationen attraktiv machen. Und ja, und wir haben es jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, beim Lever Cup auch gesehen, wenn dann tausende Menschen vor der Uber Arena in Berlin auf Minicourts spielen und einfach nur Spaß haben, das ist doch unser Moment und dann müssen wir doch dafür Sorge tragen, dass wir das auch in der Turnierlandschaft hinbekommen. Und ich bin da total zuversichtlich und ich glaube aber, dass man auch mal Dinge ansprechen muss, dass man Dinge auch mal thematisieren muss. Und ich werde da auch weiter mich für engagieren, weil es reicht eben leider nicht mehr aus. Und es geht nicht darum, Da gebe ich dir zu 100% recht, jetzt sich die Taschen voll zu machen, weil dieser Begriff schon völlig falsch ist. Mhm. Ja, weil auch das ist relativ und das betrachtet jeder auch für sich anders. Aber es muss zumindest menschenwürdig und es muss lebenswürdig sein, dass man etwas macht und das vor allen Dingen auch, so wie jeder andere auch, entlohnt bekommt und dass man eben Möglichkeiten findet, die Personen, die das machen wollen, und auch an dieser Stelle mache ich auch Werbung für die Schiedsrichter, weil, wie gesagt, wir brauchen definitiv auch Schiedsrichternachwuchs und es ist auch eine tolle Tätigkeit. Man kann damit auch durch die Welt reisen, man kann damit Erfahrungen sammeln und Dinge erleben, die man vielleicht nie erleben konnte. Ich denke, das ist ja vielleicht auch sehr präsent. Der eine oder andere Profispieler ist ja auch sehr extrovertiert. Das gehört auch mit dazu, aber am Ende des Tages müssen wir miteinander in den Dialog kommen und müssen vor allen Dingen Lösungen finden. Und ich würde mir vielleicht wünschen, wenn der ein oder andere Veranstalter sich dem auch anschließt und sagt, Tom, danke dafür. Wir wollen was ins Leben rufen. Wir wollen mal miteinander reden und gucken, wo wir Lösungen ansetzen können. Und es geht nicht darum, Zahlen zu definieren und zu sagen, wie bei einem ITF-Seniorenturnier, wir müssen jetzt 120 Euro nehmen, sondern wir müssen gucken, dass es realistisch bleibt, dass es ja vertretbar ist, aber trotzdem funktioniert, dass alle Seiten, im Übrigen auch die Hallenbetreiber zum Beispiel, die natürlich sagen, okay, jetzt kommen wir dir entgegen, etc., die machen das ja auch, weil sie es eben als Sponsoring in dem Moment machen, wenn sie mit den Preisen runtergehen oder Pauschalen vereinbaren. Am Ende des Tages haben sie aber auch Personal sitzen, was quasi mit dir zusammen die Halle zuschließt und morgens aufschließt. Mhm. Ja, und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, da müssen wir ran und das darf nicht vergessen werden, zumal der Tennissport leider eben nicht planbar ist. Im Gegensatz zu einem Fußballspiel oder anderen Sportarten sind wir teilweise wirklich in extremen Zeiten. Ja.
Ich habe mir vorgenommen, meinem Kumpel und ein, zwei weiteren Freunden ITF-Turnier in Südengland mal zu spielen, auf Rasen nächstes Jahr, aber auch eben mit dem Spirit Once in a Lifetime, also so als Erlebnis und nicht irgendwie, ich will das Turnier gewinnen, sondern einfach auch Spaß. Auf Spaß dahin reisen, auf Rasen ein Turnierchen spielen und dann ist Papa glücklich und meine Kumpels hoffentlich auch. Und hoffentlich verletzt sich keiner und rutscht aus. Und dann, ja, dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihm deine Worte da Gehör finden. Und ja, anderes Turnier, Borkum Open, hatte ich mir auch mal vorgenommen, da auf eine Insel zu fahren. Da habe ich auch den Veranstalter kennengelernt, den habe ich vorhin noch nicht erwähnt, der auch mit viel Herzblut da dieses Turnier veranstaltet und die Logistik und so und rauf und runter, also einen riesen Aufwand betreibt, da auf der Insel. Und ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt über, bevor wir gleich das Tennisabitur machen, Sebastian, so kommst du mir ja nicht davon. Ach, ja, ich hab ein paar legendäre Fragen hier mir formuliert, ganz kurz und knackig, geht um Tennisrekorde heute. Mach bitte jetzt kommt der Werbeblock für deine Turniere. Wir haben heute den 7. Januar 25, die Folge kommt jetzt im Januar auf jeden Fall raus, nagel mich nicht auf irgendein Datum fest, tendenziell 16. oder 23. Sag mal jetzt, wo sollen sich die Leute bei dir anmelden?
Und tatsächlich haben wir jetzt ein bisschen Ruhe, was wir auch mal brauchen. Bei uns geht es tatsächlich Ende März los. Da kann ich jeden nur wieder einladen, nach Bad Saarow zu kommen. Da starten wir unsere Tennissaison 2025 mit einem wahnsinnig schönen K.O.L.K.-Turnier. Mal ein ganz anderes Format und macht auch Spaß mit Nebenrunde. Danach steigen wir direkt in unsere Ranglistenturniere ein, so am Flesensee. Was sogar, jetzt muss ich mich sogar selbst korrigieren, schlecht vorbereitet. Mitte März, wie jedes Jahr, starten wir am Flesensee. Mhm.
Bitte sehr.
Gehen dann nach Bad Saarow und bleiben dann auch in Bad Saarow für eine Woche und dann geht's mit dem ersten Preisgedanglisten-Turnier los und dann kommt so die normale Phase, wo erstmal, sagen wir mal, Verbandsspieler im Vordergrund stehen und dann geht's zum Highlight dieses Jahr, die 20. Neuenhagen Open, A4 Damen und Herren Preisgeld und S3. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben es geschafft, das Seniorenturnier auf S3 zu wuppen, auch in Neuenhagen. Und dann gehen wir in die Sommerferienzeit rein. Da ist Berlin ein absolut tolles Turnierpflaster. Über viele Jahre ist es uns gelungen, mit den Verbänden und mit dem Verband zusammen jede Woche ein Jugendturnier zu haben in Berlin. Man kann also komplett die ganzen Sommerferien über durchspielen, weil die Turniere 3-4 Tage gehen nahtlos ineinander über. Da haben wir zwei Turniere, die wir in Bad Saarow haben. Dann klingt der Sommer langsam aus und es geht weiter wieder, wie gehabt, in Bad Saarow und am Flesensee und dann fast zum Jahresabschluss wieder das Jugend-ITF am Flesensee. Also es wird ein wie immer ein runder Tennissommer und kommt einfach vorbei, genießt es auf den Anlagen, auf denen wir sind. Und alles wundervolle Anlagen, herzlich liebevoll gepflegt und laden auch viel zum Erholen ein und nicht nur zum Tennisspielen. Also auch für die Begleitung, für die Eltern, ja, es ist immer noch eine Reise wert.
Wunderbar, spektakulär, logischerweise alles bei My Big Point zu finden.
Ganz einfach.
Und dann filtert man nach Tennisverband Berlin-Brandenburg.
Oder Mecklenburg.
Oder genau. Mecklenburg. Und dann wird das ja alles aufgelistet. Also braucht jetzt keiner hektisch sich einen Stift nehmen und einen Zettel, sondern ganz entspannt kann man dann auswählen von Mitte März bis Ende des Jahres.
Genau.
Und dann kann man da ganz entspannt sich anmelden. Alright. Haben wir jetzt im Kontext dieser Folge etwas vergessen? Oder möchtest du da jetzt noch eine Botschaft auf dem Herzen, die wir noch nicht erwähnt haben?
Ich würde einfach mal so eine Frage noch in den Äther reinschicken wollen, was wir vielleicht so ein bisschen vergessen haben. Mhm. Wie machen es andere Nationen? Also an die Hörer da draußen aus Südengland, aus Dänemark, aus Skandinavien im Allgemeinen, auch aus Osteuropa, aus Holland, Belgien, Luxemburg, Italien, wie auch immer. Wie macht ihr das? Was sind eure Erfahrungen und jetzt tatsächlich nicht auf internationaler Ebene ITF oder TE, sondern tatsächlich auf der Ebene von eigenen nationalen Turnieren? Lasst uns doch mal in den Erfahrungsaustausch gehen. Aus Österreich kenne ich so ein paar Sachen, die machen das sehr, sehr entspannt, ja, und ich glaube, das ist ein ganz guter Vorreiter und am Ende des Tages sollte uns das auch noch zum auch zum Gesamtfördern anregen, dass wir einfach noch mehr Talente hervorbringen und vielleicht so ein oder andere mehr noch unterstützen können. Und das wäre doch ein guter Ansatz.
Kann ich nur unterschreiben. Ich bin großer Fan geworden von Tages-Doppel-LK-Turnieren. Also ich habe ein Doppelturnier dieses Jahr gespielt in Farmsen mit meinem Captain sogar aus meiner Mannschaft. Der hat sich geopfert. Und wir haben da zwei Doppel gespielt. Ich glaube, ich war 11 oder so auf der Anlage und ich bin um 3:30 wieder zu meiner Familie gefahren. Zwei Doppel gespielt, super. Aber eben ohne Pokal, ohne Siegerehrungen die Nummer, sondern ich habe altersgerecht zwei Herren Doppel gespielt und ich war total glücklich danach. Und ich glaube, das kriegen viele Tennisclubs auch gut abgebildet. Also das eine ist natürlich ein Turnier über 3, 4, 5 Tage zu organisieren und vorher, nachher. Oder zu sagen, wir haben, keine Ahnung, 8 Plätze auf der Anlage, 2 bleiben für die Mitglieder verfügbar, die spielen wollen. Und auf den anderen 6 spielen wir den ganzen Tag Doppel. Da kommen viele ja irgendwie dann zum Spielen. Man kriegt das zeitlich, glaube ich, auch ganz gut abgegrenzt, ohne eben extrem lange Wartezeiten zu haben. Aber das ist ein Format, was ich persönlich jetzt total super finde. Zumal es mir auch schwerfällt, 4 Tage hintereinander Tennis zu spielen. Das ist aber ein anderes Thema.
Genau. Aber nee, absolut gebe ich dir Doppel. Ich glaube, dass Doppel auch eine neue Revolution erfahren wird.
Na, hoffentlich.
Also nicht nur durch den deutschen Erfolg bei den ATP-Finals, sondern auch allgemein, dass Doppel wieder präsenter wird. Und wie du es gesagt hast, man macht es auch gemeinsam. Da kann ich nur sagen, es ist definitiv eine wirklich coole Geschichte. Und ich glaube, da können wir eine Menge auch bewegen. Zumal, da kann ich ein Beispiel noch kurz aus Brandenburg nennen. Mhm. Oder auch in Berlin gibt es das in den, in den Starter-Ligen sozusagen, wird in Zweiermannschaften gespielt. Das heißt, da werden 2 Einzel und ein Doppel gespielt. Total spannend, planbar, ist auch mit ein bisschen weniger Aufwand, gerade die Winterrunde in Südbrandenburg wird dann so gespielt.
Ja.
Finde ich eine coole Variante.
Ja, super.
Ja, und das kann man auch zu zweit abdecken. Vielleicht ist das tatsächlich auch ein Thema und ich finde auch im Doppel, man sieht es ja bei den großen Grand Slam Turnieren, wenn man noch ein bisschen am Regelwerk feilt und auch mit No Edwin meiner spielt wie im Mixbereich, dann geht das alles schneller von der Hand und man ist vielleicht doch mehr im gemütlichen Bereich und sag mal, die Bewegungen Pickleball und Paddle Tennis zeigen ja, dass Doppel in irgendeiner Weise eine Attraktivität findet. Und wenn das im Team funktioniert, vielleicht können wir den Tennissport im Doppel nochmal revolutionieren. Und da natürlich auch der Appell, dazu zähle ich mich genauso auch als Trainer, dann müssen wir eben mehr Doppel trainieren.
Ja.
Ja, wobei ich Doppel total spannend und mega finde und eins meiner absoluten Lieblingsthemen sind. Und ich glaube, das könnten wir bewegen, auch für Kinder und Jugendliche, die sich auch gar nicht im Einzel auseinandersetzen wollen, weil Tennis, wie wir beide wissen, ist ein ganz furchtbarer, egoistischer Sport. Und
ja,
das wurde mir gestern natürlich durch einen Freund, der aus dem Fußball kommt, mitgeteilt, sagt, wie kann man eigentlich nur Tennis spielen?
Ja, aber
Mannschaftssport,
ja, genau. Ja, aber wir beide wissen genau, was gemeint ist. Ja. Und ja, das hat charakterlich auch Auswirkungen, wenn man sein Leben lang nur Tennis gespielt hat. Ich meine, ich könnte eine wissenschaftliche Studie darüber durchführen lassen und ich glaube, man würde zum gleichen Ergebnis überall kommen. Leute, die in einer echten Mannschaft, echten Mannschaftssport betrieben haben, verglichen mit Tennisspielern. Das sind schon unterschiedliche Charaktere dann. Ja, ich finde die Idee genial. Offen gestanden habe ich da schon mit jemandem drüber gesprochen, auch ob wir selber privat so eine Miniliga auflegen sollen. Genau mit dem Thema zwei Einzel und ein Doppel. Und zack, fährt also im Prinzip so Mittwochvormittag, so der Golf-Vormittag der Zahnärzte für Tennisspieler. Auch eher in der Regel dann Leute über 40 oder 50, die sagen, ich fange halt um 11 Uhr an zu arbeiten. Mein Gott, so. Oder um 12. Und Spiel von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11 Uhr. Da, wo die Plätze sowieso frei sind, in der Regel bei vielen Clubs, machen wir uns nichts vor. Das ist so ein Mini-Punktspiel. Also ne, schon kompetitiv, aber ja, mit hohem Spaßfaktor und nicht eben dieses 6 Einzel, erste Runde Einzel, zweite Runde Einzel, dann 3 Doppel, dann bricht die Nacht ein und dann isst man noch Eisbein mit Kassler 22 Uhr. Geht alles. Finden wir auch alles ganz toll. Ich weiß auch, dass viele das sehr zu schätzen wissen, aber in der Regel die jungen Väter, jungen Mütter kriegen das kaum abgebildet, so den ganzen Tag am Wochenende. Also da haben wir teilweise echt eine Generation verloren, würde ich behaupten, die auch irgendwann dann sagen, ich spiele gar kein Punktspiel mehr. Ob das so im Sinne des Erfinders ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, wir kommen vom...
Ja, bitte. Es ist ja nicht mehr zeitgemäß.
Genau.
Also den ganzen Sonntag nicht bei der Familie zu sein oder auch bei Freunden zu sein, da glaube ich tatsächlich, dass die neue Generation und auch allgemein vielmehr die Gesellschaft zu schätzen weiß und sagt, wir wollen mehr erleben als nur quasi
9 Stunden Tennispunkt spielen.
Und ich glaube, es zeigen ja Sportarten und so wie du es gerade gesagt hast, der Golfsport macht ja seit vielen Jahren mit den Tages- oder Nachmittags-Golf-Sessions, dann wird eben nur 9 Loch gespielt, aber trotzdem hast du eben sofort ein Ranking. Also ich glaube, da ist eine Menge Potenzial. Wir sollten zwar den Tennissport nicht als Ganzes zerstören, dass wir nur noch auf Zeit spielen, aber es gibt die eine oder andere Veränderung, wenn man das auch anmerken möchte, auch der sogenannte Netzaufschlag. Lasst ihn uns weiterspielen. Es gibt viel weniger Diskussionspotenzial, was du oder was ich gehört habe. Und
korrekt.
Die paar Asse, die da mehr passieren, das gleicht sich alles aus. Aber die Diskussionsbasis, die wird schon mal reduziert. Und ich glaube, da gibt es einige Veränderungen, die machbar sind. Und vielleicht auch weniger Auflagen. Da soll ja einiges noch kommen, auch was Coaching angeht. Und ich glaube, wenn wir das angehen und so wie du auch sagst, das Doppelthema, ich finde es spannend, ich finde es super. Und damit holen wir auch nochmal vielleicht wieder neue Spielerinnen ab und Spieler, die dann sagen, wenn ich es mal für 2 Stunden koordinieren kann, warum nicht? Alles, was drüber ist, wird irgendwann nicht mehr zeitgemäß.
D'accord. Lieber Sebastian, bist du bereit fürs Tennisabitur?
Ich gebe alles.
Du hast das Thema Tennisrekorde gewählt.
Ja, wenn du es sagst.
Und ich frage dich, wie lange dauerte das kürzeste Match, wie viele Minuten? Ich sag dir dann auch, wer gegen wen gespielt hat. Bei den Heineken Open Shanghai im Jahr 2001. Wie viele Minuten hat das gedauert, das Match?
Boah, wenn es kein Aufgabespiel gewesen ist, wurde realistisch 2001. Ich würde sagen, Steffi Graf wurde vielleicht getoppt. Vielleicht 19 Minuten.
25 Minuten, Francesco Clavette gegen Yang Shan, Brille natürlich, verteilt. Das ging wohl rucki zucki. Ja, einen halben Punkt geben wir dir mal dafür. Der schnellste Aufschlag, das könntest du eigentlich wissen, bei einem offiziellen Turnierdamenspiel, und zwar von Sabine Lisicki, 2014 in Stanford. Wie viel km/h?
Oh, das war auf jeden Fall schnell, weil der Spitzname, dem mir auch nahe geht, war auf jeden Fall über 210, 214.
0,8 war schon gut, aber das gilt. Also das ist alles, alles voll in der Toleranz. Du hast Steffi Graf erwähnt, die Frage wollte ich gar nicht stellen, aber das ist das Match, an das wir beide wahrscheinlich denken. Das schnellste Grand-Slam-Finale jemals. Steffi Graf gegen Zvereva bei den French Open 88. Auch die Brille verteilt, den Doppelbagel. Wie lange dauerte es?
Oh, das waren, glaube ich, 3/4 Stunde.
32 Minuten.
War noch kürzer.
Oh, ja, ja.
Genau, es war wirklich super schnell. Genau.
Das war richtig schnell. So, wir erinnern uns an das legendäre Match in Wimbledon zwischen Nicolas Mahut und Isner. Im Jahr 2010 an dem Court, ich glaube Nummer 18, hängt auch so eine Gedächtnistafel, eine Gedenktafel an das Match. Wie endete der fünfte Satz? Mit welchem Ergebnis? Erinnerst du das?
Wir waren auf jeden Fall über 20, ich glaube es war 21-19.
Noch mehr.
Man kann noch mehr sogar.
Mehr, mal 3, mal 4 fast nehmen. 70-68.
Ja, weil 70-68 war dann am Ball erst das Ergebnis nach dem zweiten Tag. Genau. Sie haben ja noch den dritten Tag auch noch gespielt.
Ja, also auch an die jungen Hörer viel Spaß bei YouTube. Da müsst ihr nochmal nachgucken. John Isner guckt begeistert, als er sich das Break dann gefangen hat. Irre. Ein verrücktes Match. Der längste Tiebreak im Jahr 2013, damit du überlegen kannst, beim Future-Turnier in Plantation. Oder Plantanation, ich weiß es nicht, zwischen Benjamin Ballaré und Gion Coyard, wahrscheinlich in Frankreich, Ballaré. Ja, das Match endete 7-6, 6-1. Wie ging der Tiebreak aus?
Dieses Spiel ist mir tatsächlich gar nicht geläufig.
Habe ich auch noch nie gehört.
Aber ich vermute mal, du hast es recherchiert und hast ja gesagt, das ist spannend. Ich denke mal, da es ja besonders lang sein muss, müssen wir irgendwo im Bereich von auch wahrscheinlich 50 plus x Punkten sein. Ich sage jetzt einmal 56 zu 54.
Du meintest 36 zu 34.
Ach ja.
Ne? Hast du ja, habe ich richtig rausgehört.
Das war der Empfang.
Wie viel Asse hat John Isner geschlagen in seiner Karriere? Quelle Wikipedia. Ich sage dir als Anhaltspunkt, er hat 772 Matches bestritten. Wenn du jetzt sagst, ich bin John Isner, ich mache im Schnitt x Asse pro Match. Und das miteinander multiplizierst, dann bist du gut.
Er hat 700 nochmals Matches gespielt.
Mach's rund, 700 Matches, ja.
700 Matches, ich sag mal, er ist nicht unter 30 Assen rausgegangen. Ich runde vielleicht noch ein bisschen ab und sage 2000.
Ja,
also 20.000, sorry.
20.000, okay. 14.470, ich würde das fast gelten lassen. Also er hat im Schnitt 20 Asse im Match gemacht. Hut ab, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. So, pass auf, und jetzt kommt's.
Wer hat im letzten Jahr die meisten Asse geschlagen auf der ATP-Tour?
Zverev?
Ja, hat er die meisten Matches gehabt. Tatsächlich, hast gewonnen.
Guck mal, ja, aus der Hüfte. Unvorbereitet aus der Hüfte geschossen.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, also bei Wikipedia gibt es auch eine Liste, die reichsten Tennisspieler. Und jetzt sprechen wir nicht über Preisgeld und während der Karriere, sondern nach der Karriere. Ein recht, auch in Deutschland bekannter Mensch steht dort auf Platz 1. Wer ist der reichste Tennisspieler? Ich kann sagen, Federer steht auf 2 mit 550 Millionen. Offensichtlich muss die Person Milliardär sein.
Aber er spielt nicht mehr?
Nee, er spielt nicht mehr. Er war aber ein sehr berühmter Manager in Deutschland von sehr berühmten Spielern.
Ion Ciriac hätte
Jawohl.
Ich gesagt.
1,7 Milliarden. Dem gehört halb Rumänien, glaube ich.
Aber ich könnte zu Ion Ciriac tatsächlich eine kleine Geschichte
erzählen. Ich bitte drum.
Also mein bedauerlicherweise verstorbener Trainer Manny Wormuth hatte damals das einzige Turnier, was international stattfand, in der DDR auf Usedom gespielt und hat damals Herrn Ciriac sein Lacoste-Polo abgekauft, damit Herr Ciriac noch nach Hause reisen kann. Diese Geschichte ist mir von meinem Trainer Manny auch mehrfach übermittelt worden und da er dieses T-Shirt damals schon trug, dieses Polo, glaube ich diese Geschichte einfach.
Warte mal. Dein Trainer hat Ciriac das Lacoste-Hemd abgekauft.
Genau.
Damit Ciriac Cash hat, um reisen zu können.
Um nach Hause kommen.
Das ist ein Scherz.
Genau. Nein, das ist kein Scherz. Das ist natürlich auch ein paar Jahrzehnte her, aber so war es.
Okay.
Wir hatten damals ein wahnsinniges Turnier und zu DDR-Zeiten und diese Geschichte soll tatsächlich auch genauso bestimmen und ich denke mal, die wird auch der eine oder andere, der noch aus der Generation kommt, auch bestätigen können. Es sind nicht mehr so viele, aber es ist definitiv.
Ich glaube dir das. Du bist eine vertrauenswürdige Person für mich. Und es gab auf N3 im Fernsehen, also NDR-Fernsehen, meine Reportage über Ion Ciriac. Gender. Ich hoffe, die ist irgendwo bei YouTube oder in irgendeiner komischen Mediathek zu finden. Also die muss man sich anschauen. Dem gehört wirklich, der hat die Generalvertretung für alle bekannten Automarken, für alle Versicherungen dieser Welt, die man sich vorstellen kann. Ciriac Bank gibt es auch, es gibt nichts, was es nicht gibt im Prinzip von Ciriac. Über den muss man eigentlich mal ein Special machen, ne? Weil ich glaube, der war auch bei Olympischen Spielen im Eishockey für Rumänien und Tennisprofi war auch. Das musst du dir mal reinziehen. Stell dir mal vor, da war einer beides vorstellbar heute, oder?
Ja, ist quasi mit Fred Perry zusammen einer der, die quasi super erfolgreich
war. Was hat Fred Perry denn auf die Beine gestellt neben Tennis?
Fred Perry ist so ein schönes, legendäres Beispiel dafür, dass wir in der Jugend kein Tischtennis spielen durften, weil ja Tischtennis für den Tennisspieler schädlich ist. Und meiner Meinung nach Fred Perry Tischtennis-Weltmeister und sehr, sehr erfolgreicher Tennisspieler auch auf Rasen. Jetzt muss ich mir natürlich ein bisschen aufpassen. Entweder Nummer 1 der Welt und oder auch Grand Slam-Sieger. Ja. Könnte man noch mal weiter googeln, aber Fred Perry ist ein Inbegriff für Tischtennis und Tennis.
Guck mal, habe ich wieder was gelernt. Stark. Sebastian, du hast auf jeden Fall das Tennis-Abitur bestanden. Nicht mit einer 1+, dafür waren die Fragen aber auch zugegebenermaßen echt schwer.
Ist okay.
Ja. Aber ich gebe dir jetzt 2-.
Ist okay.
Aber alle kriegen jetzt 2- eigentlich.
Das habe ich schon gesehen. Deswegen freue ich mich, dass ich mich da einreihen darf. Ja?
Wunderbar. Prima. Mensch, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und dass du hier den Einblick gegeben hast, als aus der Sicht des Turnierveranstalters, Oberschiedsrichters und so weiter und so, Tennisliebhabers. So habe ich dich ja auch dann kennengelernt. Und ich bin mir sicher, dass wir uns hier und da über den Weg laufen werden. Und ich werde das Thema irgendwie auch weiter verfolgen. Ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen, wie du dir vorstellen kannst. Nicht nur zur Tonqualität von irgendwelchen Folgen, sondern auch inhaltlich. Und viel Komplimente auch. Dafür möchte ich mich an der Stelle auch mal bedanken. Aber auch wirklich sehr viel wertvollen Input. Und ich denke, die wesentlichen Botschaften hier sind deutlich geworden. Und ja, nur wenn wir da im Dialog alle miteinander bleiben, kann es besser werden.
Auf jeden Fall. Also ich sage auch danke. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und danke, Tom.
Gerne. In diesem Sinne, tschüssing.
Tschüss, ciao.
You cannot be serious.
Folgt Doublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Doublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.